Lesezeichen. Bücher und Geschichten auf ERF Plus. Tut
einfach gut. Wie soll ich mich entscheiden? Welcher Weg ist der richtige? Das fragen sich Menschen an den Wendepunkten des Lebens. Eine Auszeit im Kloster kann helfen, Antworten und neue Perspektiven zu finden. In der Kommunität Christusbruderschaft Selbitz sind Gäste willkommen. Die Priorin Schwester Birgit Marie Henninger hat schon häufig Ratsuchende begleitet. Ihre Gedanken zum Thema Veränderung und Neuanfang hören Sie heute im Lesezeichen. Noch einmal präsentieren wir Ihnen ein Kapitel aus dem Buch »Die Kunst des Neuanfangs«. Schön, dass Sie ERF Plus eingeschaltet haben. Mein Name ist Simone Nickel. Auf dem Cover des Buches »Die Kunst des Neuanfangs« sind geschwungene Linien zu sehen, wie Höhenlinien auf einer Wanderkarte. In diesem Bild steckt viel von dem, worüber die beiden Autorinnen Sarina Pfaut und Deborah Kuder nachgedacht haben. Beim Wandern ist es gut, ein Ziel vor Augen zu haben, sich die Etappen einzuteilen und Pausen einzuplanen. Unterwegs gibt es steile Anstiege, Geröll und Abgründe. Wer sich verläuft, muss umkehren oder einen anderen Weg wählen als geplant. Wie auf einer Wanderung, so ist auch das Leben herausfordernd. Besonders an Wegkreuzungen stellt sich die Frage, in welche Richtung soll es weitergehen? Menschen, die vor einer Entscheidung stehen, finden in der Kommunität Christusbruderschaft Selbitz einen Ort der Einkehr und Ruhe. Das evangelische Kloster in Oberfranken bietet Sinnsuchern und Fragenden geistliche Impulse und Begleitung. Obwohl Priorin Schwester Birgit Marie Henninger einen vollen Terminkalender hat, nimmt sie sich Zeit für persönliche Gespräche mit Gästen. Auch die Autorinnen des Buches »Die Kunst des Neuanfangs« haben einen Termin bei der Klostermanagerin bekommen. Welche Fragen Sarina Pfaut und Deborah Kuder gestellt haben und was die systemische Therapeutin Schwester Birgit Marie Henninger geantwortet hat, das hören Sie im folgenden Interview. Die Sprecherinnen sind Sarah Melissa Löwen und Ute Häuser-Ludwig.
Schwester Birgit Marie Henninger, woran merkt man, dass es an der Zeit ist, etwas Neues anzufangen?
Gut ist, wenn man es überhaupt merkt. Es ist nicht selbstverständlich wahrzunehmen, dass es Veränderung braucht. Die meisten kommen ins Überlegen, wenn etwas nicht so läuft. Man ist müde, lustlos, hat keine Energie. Ich würde sagen, es ist höchste Zeit für Veränderung, wenn sich etwas zerstörerisch auswirkt, wenn es dem Leben entgegensteht. Auch wenn ich merke, dass ich unendlich viel Kraft brauche für mein Leben, dann ist Veränderung angebracht.
Geht einem neuen Anfang immer eine Krise voraus?
Manchmal braucht es einen gewissen Druck oder eine Notwendigkeit, dass sich etwas verändert. Nicht alle Menschen sind proaktiv. Und deshalb würde sich bei manchen gar nichts verändern, wenn da nicht eine Krise käme. Eine Krise ist jedenfalls nicht nur negativ. Sie ist auch eine Chance, etwas zu verändern. Es gibt aber auch einen positiveren Ansatz für einen neuen Anfang, dass einen etwas lockt, interessiert, dass man Lust hat.
Wie findet man etwas, das einen lockt?
Hilfreich ist ein Impuls, dem ich nachgehen möchte. Und dazu ist es wichtig, ihn zu hören. Man muss dazu wach unterwegs sein und auch mal etwas ausprobieren. Dann bekomme ich vielleicht Impulse, die wieder etwas in Bewegung setzen. Da mischen sich die Motive auch. Das Alte ist vielleicht ausgereizt und gleichzeitig ist da ein Antrieb zu lernen. Manche Menschen sehnen sich nach einer Weiterentwicklung, um weiterzuwachsen, zu reifen, aus ihrer Komfortzone herauszugehen.
Sie sagten, dass es gut ist, wenn man spürt, dass Veränderung nötig ist. Tut man das nicht automatisch?
Nein, nicht unbedingt. Wir sind heute mit so vielem beschäftigt. Das ist häufig überfordernd, sodass wir gar nicht mehr herausfiltern können, was uns in Bewegung setzen könnte. Ein tieferes Interesse fehlt oft. Dazu muss ich erst innehalten und mich fragen, wo bin ich eigentlich? Was fehlt mir? Was ist meine Sehnsucht? Ich muss mir gönnen, solche unbequemen Fragen zu stellen. Und damit komme ich auch auf die Spur, an welcher Stelle sich vielleicht etwas ändern könnte. Es macht wirklich vielen Menschen Angst, die Frage zu stellen, was will ich mit meinem Leben? Da fängt bei manchen schon die Krise an. Ich kann nur alle Leute ermutigen, nach einer Antwort für sich zu suchen. Was könnte ein gutes Ziel sein? Wie wird mein Leben fruchtbar?
Wie kann ich herausfinden, wohin ich mit meinem Leben will?
Auf jeden Fall braucht es Räume für solch ein Fragen. Viele Menschen profitieren von Ritualen. Durch sie gelingt es auch manchen Fragenden, Antworten zu erspüren. Wir im Kloster nehmen uns zum Beispiel eine Zeit der Stille am Morgen, in der wir uns von der Bibel inspirieren lassen. Abends legen wir den Tag in Gottes Hand zurück. Was war? Wofür bin ich dankbar? Das andere ist für mich, an dem anzuknüpfen, worüber ich im Alltag stolpere. Wenn mir so etwas begegnet, ist es eine gute Gelegenheit, nochmal tiefer zu spüren. Wenn ich hier unzufrieden bin, was wünsche ich mir denn eigentlich? Was fehlt mir? Was müsste sich ändern, damit ich zufrieden sein könnte? Wo müsste ich neu anfangen?
Es ist ja nicht immer so leicht, neu anzufangen. Viele von uns fühlen sich gefangen in ihrem Leben. So viele Pflichten, die man nicht los wird, so viel, was gemacht werden muss. Die Kinder müssen betreut, die Miete bezahlt werden. Wie geht man mit dieser Enge um?
Ganz wichtig ist wahrzunehmen, dass es so ist. Dass es mir vielleicht nicht gut geht. Und die Umstände zu akzeptieren. Ich habe zum Beispiel gerade einen zu pflegenden Vater. Es ist so, ob mir das gefällt oder nicht. Das hilft schon mal, um ein Ja zu finden. Und dann kann ich überlegen, was ich im ganz Kleinen konkret verändern kann.
Was können denn schon kleine Veränderungen bewirken?
Es ist hilfreich, den Alltag als gute Möglichkeit zu sehen, dass ich etwas verändern kann. Nicht zu unterschätzen ist, dass ich Entscheidungen selbst treffen kann. Wenn ich etwas gestalten kann, auch im Kleinen, bin ich nicht so frustriert und brenne nicht so aus. Man kann den Alltag auch als Ort der Gegenwart Gottes schätzen.
Wie kann ich im Alltag die Gegenwart Gottes finden?
Für mich hat das etwas mit Übung zu tun. Ich lebe selbst gerade in einer belastenden Situation durch mein Amt und meinen Vater. Durch regelmäßige Naturmeditation habe ich aber zum Beispiel gelernt, auf Schönes zu achten und es dankbar wahrzunehmen. Wenn ich zu Fuß zum Altenheim gehe, kann ich dadurch aufatmen, mich auf Dinge fokussieren, die ich sehe, und dies auch zum Gebet machen. Ich rechne damit, dass ich nicht alleine bin. Das sind Haltungen, die man in guten Tagen gut üben kann. Wenn dagegen schon alles brennt, klappt das eher nicht. Auch Körperübungen gehören für mich dazu. Leib, Seele und Geist anzusprechen, alles zu nutzen. Wie stehe ich? Kann ich den Boden immer noch spüren, wenn er mir scheinbar weggleitet?
Wann ist es Zeit zum Festhalten und wann zum Loslassen?
Es ist gut, Zeichen und Andeutungen wahrzunehmen, wenn etwas zerstörerisch ist oder ich vielleicht krank oder traurig werde. Dann sollte ich genau hinsehen, ob ich nicht etwas ändern muss. Wenn Gewalt in der Familie ist, halten Frauen zum Beispiel oft an der Beziehung fest. Manchmal gilt es aber auch, durchzuhalten und nicht gleich aufzugeben. Etwas Falsches durchzuhalten ist schlecht, aber schnell aufgeben, weil man denkt, es müsste einfacher sein, finde ich auch nicht gut und therapeutisch nicht richtig. Als Priorin kann ich zum Beispiel auch nicht einfach hinschmeißen und sagen, wenn es nicht so glatt läuft, ist es wohl auch nicht Gottes Plan. Manchmal muss man auch durchhalten. Und ist es nicht auch normal, dass einen der Alltag auch nervt? Manchmal hat man ein Ideal und ist deshalb schon frustriert, wenn die Realität anders aussieht.
Ist unser Anspruch, das eigene Leben müsste besser laufen, überzogen?
Mit einem gewissen Frust muss man umgehen lernen. Die Vorstellung, es müsste doch alles fluffig laufen, kann einem schon viel Kraft ziehen. Es ist wichtig zu unterscheiden. Wo wird es zu einer bedrohlichen Situation? Wo habe ich existenzielle Angst, meine Miete nicht mehr zahlen zu können? Das ist ein Unterschied zu dem, dass ich mich immer über die hohe Miete aufrege und es gerne so hätte wie vor 10 Jahren. Das Allerwichtigste ist, wie nehme ich gut wahr, was in mir ist? Welche Gefühle sind damit verbunden? Was gebe ich auf, wenn ich es aufgebe? Schafft mir das wirklich auf Dauer Erleichterung und Hoffnung? Das empfehle ich jedem für sich durchzuspielen, zu prüfen und sich zu überlegen, wie das eigene Leben sich dadurch verändern würde. Das wichtigste Kriterium ist, wenn ich dauerhaft merke, mein ganzer Mensch gibt Signale oder Zeichen, dann ist es Zeit, entweder etwas bleiben zu lassen oder zu verändern.
Wenn man feststellt, so wie jetzt geht es wirklich gar nicht mehr weiter, was macht man dann?
Herausfinden, woran es liegt, dass es mir so große Mühe macht. So kann ich merken, wo ich überhaupt ansetzen kann. Wenn man herausgefunden hat, wie der Wagen in den Graben gefahren ist, weiß man zwar noch nicht, wie er herauskommt. Trotzdem hilft es manchmal, darauf zu schauen und dann ins Handeln zu kommen. Ein erster Weg ist immer zulassen, dass es schmerzlich und traurig ist. Die Gefühle nicht wegdrücken. Sehnsucht zulassen. Oder auch Unterstützung holen, auch von außen.
Eine gescheiterte Beziehung, ein unerfüllter Kinderwunsch, ein ersehnter Jobwechsel, aus dem nichts geworden ist. Wie kann man gut mit dem Schmerz umgehen, wenn die Lebenspläne nicht so aufgehen, wie erhofft?
Zulassen. Erlauben, dass es so ist. Wir müssen nicht von uns erwarten, gut damit umgehen zu können. Es kann helfen, Abschied zu nehmen oder zu trauern, ganz bewusst, vielleicht auch mit einem Ritual. Gut ist es, die Dinge ins Gebet zu nehmen und dann auch dankbar zurückzuschauen auf Gutes. Nicht alles ist nur schwierig. Unser Blick ist so oft schwarz oder weiß. Es ist entweder gut oder schlecht. Vielleicht finde ich auch etwas dazwischen. Ich darf außerdem barmherzig sein mit mir und den anderen. Das hat auch etwas mit Versöhnung zu tun. Kann ich mich aussöhnen? Und was braucht es dazu? Wenn ich Abschied genommen habe, kann ich weiterschauen, die Zukunft in den Blick nehmen, mich wieder nach vorne ausrichten. Und wenn mal etwas nicht so gelaufen ist, empfiehlt uns Jesus, den Staub von den Füßen zu schütteln, um weitergehen zu können.
Ist Veränderung ein innerer oder äußerer Schritt? Oder braucht es immer beides?
Auf jeden Fall beides. Vielleicht wird eher aus einem inneren Schritt ein äußerer. Es kann aber auch andersherum sein. Da braucht es erst einen äußeren Schritt, ehe der innere Mensch nachkommen kann. Zum Beispiel bei dem heiklen Thema Vergebung. Manchmal bin ich innerlich noch nicht so weit, dass ich das will. Aber ich kann entscheiden, nicht in so einer verbitterten Haltung leben zu wollen. Ich kann mich trotzdem bei meinem Gegenüber entschuldigen, und mein innerer Mensch muss noch nachkommen.
Das Unbekannte macht oft Angst oder zumindest unsicher. Worin ist das begründet?
Man bewegt sich nicht unbedingt so gerne. Die Bibel ist voll von Menschen, die gerne wollten, dass sich etwas ändert und dann doch Muffensausen bekommen haben. Es ist normal, dass einem das Angst machen kann. Manche brauchen viel Neues und Anregung und andere sind eher ängstlichere Menschen. Neues löst trotzdem bei den meisten Menschen Unsicherheit, Bedenken oder Sorgen aus, wenn es ums Persönliche geht. Auch da finde ich, es darf mich auch beunruhigen. Ich muss nicht denken, juhu, neue Situation. Aber vielleicht hilft mir hier die Erfahrung anderer oder Unterstützung von außen. Finde ich irgendwo, zum Beispiel im Glauben, Halt, Kraft und Zuversicht für verunsichernde Situationen? Was stärkt mein Vertrauen in den Gott, der Gedanken der Liebe über uns hat?
Wie wichtig sind neue Anfänge im Leben?
Ich persönlich bräuchte sie von meinem Typ her nicht unbedingt. Und doch war es in meinem Leben immer wieder gut, wenn ich ein bisschen geschubst oder angefragt wurde. Neuanfänge gehören einfach dazu. So wie auch das Leben selbst in einem Rhythmus aus Tag, Nacht, Jahreszeiten und Lebensphasen aufgebaut ist, die ja einfach geschehen. Ich rede nicht so gern von Neuanfängen. Für mich ist es eher das Bild eines Weges, auf dem es ganz unterschiedliche Dinge gibt. Ich glaube, dass das so angelegt ist im Menschen, dass er immer sehnsüchtig bleibt, auch unruhig und Veränderung sucht. Das gehört zum Leben dazu.
Kann man denn ganz neu anfangen?
Es ist eine Utopie zu denken, dass wir alles hinter uns lassen und ganz neu anfangen können. Manches nehmen wir einfach mit. Es bleiben auch Narben. Ich arbeite viel mit schwer traumatisierten Menschen. Die sind oft total gefrustet, weil sie hoffen, dass alles anders, alles neu wird. Es kann aber belastend sein, so zu denken. Es bleiben einfach Dinge und ich kann trotzdem neu anfangen. Manches muss ich in einer guten Weise mitnehmen. Und dann ist es natürlich trotzdem nötig, Dinge zurückzulassen, damit ich frei werde, Neues anzufangen und damit ich unbeschwert weitergehen kann. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes, steht in der Bibel. Ich kann nicht mit dem Blick nach hinten gleichzeitig etwas nach vorne bringen. Ein weiterer Aspekt: Alles hat seine Zeit. Manchmal hört einfach etwas auf. Und das darf auch aufhören. Ich muss weitergehen. Etwas neu anfangen, mich weiterzuentwickeln, gehört dazu. In der Bibel gibt es viele Weggeschichten, zum Beispiel vom Volk Israel. Das sind ganz tiefe Bilder für Neuanfänge.
Wenn man mal losgegangen ist, wie geht man dann weiter?
Im Normalfall ist man ja nicht auf dem Weg um des Weges willen. Man fängt auch nicht an, um anzufangen, man hat damit ein Ziel. Und es ist gut, das Ziel im Auge zu behalten und sich daran auszurichten. Hohe Ideale sind manchmal motivierend, aber wenn ich denke, ich müsste beim Anfangen schon alles können, bin ich schon beim ersten Schritt frustriert. Man muss da auch barmherzig mit sich sein und auf sich achten. Gehe ich zu schnell? Muss ich vielleicht langsamer gehen? Was treibt mich an? Auf Wege kann ich mich vorbereiten, auch auf lange Wanderungen. Ich kann mich vorbereiten und das wird mir genug geben, dass ich das Potenzial habe, auch mit ungeplanten Ereignissen umzugehen. Dann kann ich darauf vertrauen, dass mir schon etwas einfallen wird. Wichtig ist immer, dass ich frei werde vom Druck, den ich mir selbst mache oder von außen machen lasse.
Was beschäftigt die Menschen, die zu Ihnen kommen?
Viele sind müde, erschöpft und wirklich orientierungslos, aus der Bahn geworfen. Durch den Krieg in der Ukraine ploppten viele Ängste auf. Zu uns kommen suchende, fragende, zweifelnde Menschen. Manche suchen Orientierung, weil gerade nichts da ist, an dem man sich festhalten kann. Oder sie suchen einen Neuanfang. Es kommen nicht nur, aber auch Menschen, die mit Glauben schon etwas anfangen können. Ihnen geht es auch darum, Gemeinschaft als wesentliches Element des Glaubens zu erfahren. Manche kommen, um etwas auszuprobieren. Vielleicht, weil es einen Vertrauensvorschuss für Klöster gibt. Wir sind nicht direkt Kirche und doch ein Ort, von dem man vermutet, dass man etwas von Gott finden kann.
Was finden die Menschen in Selbitz?
Wir wollen Raum bieten, dass Menschen Gott erfahren können. Und wir beten, dass das dann auch geschieht. Unser Kloster liegt etwas außerhalb der Stadt. Die meisten Besucher merken schon, wenn sie aussteigen, dass einfach Ruhe ist. Das hat man woanders auch, aber viele spüren, dass hier Menschen leben, die beten und sich intensiv mit Lebensfragen beschäftigen. die selbst Suchende sind und nicht alle Antworten wissen. Mir ist wichtig, dass wir den ganzen Menschen ansprechen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, jetzt beten wir und dann ist alles gut. Wir versuchen, verschiedene Ebenen einzubeziehen. Und so gehen Menschen immer wieder gestärkt von hier nach Hause oder mit Impulsen, fragend, aber anders fragend, als sie gekommen sind.
Was können wir vom klösterlichen Leben lernen?
Wir kennen im Kloster auch Stress, aber unser Grundrhythmus lädt von sich aus ein, immer wieder innezuhalten und sich neu auszurichten, vor allem im Gebet. Das ist ein Zur-Ruhe-Kommen. Wir sind gemeinsam auf dem Weg. Das ist mühsam, aber auch kostbar und hilfreich. Das Kirchenjahr, dem wir nachgehen, empfinde ich als einen heilenden Rhythmus, der ganz viele Lebensthemen aufgreift. Da werden Leid, Schmerz und Tod nicht ausgespart. Diese Themen kommen bei uns im Kirchenjahr vor, genauso wie die Freude. Das hat alles seine gute Ordnung. Ruhen, arbeiten, beten, Gemeinschaft, Alleinsein, Muße, Mahlzeiten, Feste feiern. Es spricht alles vom Menschen an. Und das ist in unserer Zeit nicht mehr oft so. Da lebt oft nur ein Teil von uns Menschen. Nur eine Seite kommt zum Zug. Das macht uns auch krank. Der klösterliche Rhythmus kann auch außerhalb gelebt werden, wenn ich mir meinen Tag und mein Leben so einteile.
Wie bekommen wir Hoffnung in schwierigen Situationen?
Ich glaube, es braucht eine Kraft von innen und von außen. Die hat man nicht immer. Dann ist die Frage, wie man sie bekommt. Ich kann Hoffnung ja nicht produzieren. Und trotzdem kann ich mich mit Hoffnungsvollem auseinandersetzen. Es ist auch eine Frage, mit wem ich mich umgebe und womit ich mich beschäftige.
Das beeinflusst, wie groß meine Hoffnung ist?
Ich weiß von Menschen, die zu Beginn des Krieges in der Ukraine von früh bis spät die Nachrichten angeschaut haben. Das macht etwas mit meinem Leben. Ich empfehle nicht, die Realität auszublenden, aber zu überlegen, auf was richte ich mich aus? Literatur, das Wort Gottes, das sind für mich Hoffnungsgeber. Menschen, die Hoffnung ausstrahlen, die Wege bewältigt haben, die sich wieder aufrappeln, die mit mir unterwegs sind, das gibt mir Hoffnung. Wenn junge Menschen etwas wollen, macht das Hoffnung für die Zukunft. Natürlich gibt mir persönlich Hoffnung, dass ich an einen Gott glaube, der mich meint, der eine Beziehung zu mir möchte, dem ich vertrauen kann. Ich habe die Hoffnung, dass Gott ein Gott ist, der unser Leben möchte. Trotzdem ist Hoffnung auch ein Stück unverfügbar. Es ist auch ein Geschenk, wenn ich ein Mensch bin, der Hoffnung hat. Ich kann nicht alles machen, aber ich kann mich bereithalten.
Grundsätzlich wirkt die Zukunft von Kirche und Klöstern ja eher düster. Stichwort Mitgliederschwund und Nachwuchssorgen. Was ist Ihre Hoffnung für Ihre Gemeinschaft?
Wir nehmen wahr, dass viele Menschen diese Probleme sehen. Oft fragen sie zuerst, haben sie Nachwuchs, als würde alles daran hängen. Ich schaue eher darauf, wo unsere Ressourcen und Stärken sind. Was kann ich damit heute gestalten? Es ist wichtig, nicht starr zu sein oder starr zu denken. Das Ideal von einem Kloster mit 100 jungen Schwestern ist utopisch. Es gibt mir schon Kraft, nicht zu denken, dass es so sein müsste. Es ist noch viel möglich, aber es ist anders möglich. Ich finde es nicht gut zu werten, was früher besser war oder jetzt schlechter ist. Es ist jetzt einfach anders. Wir sind gezwungen, andere Prioritäten zu setzen, neu zu fokussieren. Meine Vision ist, dass wir heute und morgen aus der lebendigen Beziehung mit Gott heraus leben, wach sind und spüren, was ist jetzt das, was wir können? Was ist die Antwort auf die Herausforderungen dieser Zeit? Wenn die Notwendigkeit zu Veränderungen kommt, ist es gut, wenn wir nicht stehen bleiben, sondern in neuen Lebensphasen oder neuen gesellschaftlichen Situationen fragen, was ist denn jetzt dran? Daraus kann etwas richtig Gutes wachsen. In mir ist da eine große Hoffnung.
Vor oder zurück? Loslassen oder festhalten? Woher weiß man denn, was gerade richtig ist? Darum ging es im Gespräch mit Schwester Birgit Marie Henninger, Priorin der Kommunität Christusbruderschaft Selbitz in Oberfranken. Serena Pfaut und Deborah Kuder haben dieses Interview mit ihr geführt, abgedruckt in ihrem Buch »Die Kunst des Neuanfangs«. Es enthält vor allem Geschichten von Menschen, die ihr Leben in die Hand genommen und Neues gewagt haben. Zum Beispiel eine Schweizerin, die mit Mitte 60 beginnt, sich für Notleidende in Afrika zu engagieren. Oder eine Höhlenforscherin, die in dunkle Tiefen hinabsteigt und bislang unbekannte Orte betritt. Und ein Mann, der ohne Vorkenntnisse Winzer wird. Flankiert werden diese Berichte von Gesprächen mit Fachleuten, die erklären, wie man gute Entscheidungen trifft und neugierig machen auf das, was noch kommen könnte. Vielleicht ist Ihre Neugier auf das Buch nun geweckt worden. Der gebundene Band »Die Kunst des Neuanfangs« hat 190 Seiten, ist im Bene Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Einen Link zum Bestellen und diese Reihe zum Hören und Weiterempfehlen finden Sie in unserer Audiothek auf erfplus.de/lesezeichen. Oder Sie schalten am Samstag Lesezeichen XXL ein. Dann bringen wir alle Lesungen nochmal am Stück um 15 Uhr und um 22 Uhr hier auf erfplus. Gerne begrüße ich Sie dann wieder. Tschüss, sagt Simone Nickel.
Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg. Schritte wagen im Vertrauen, dass letztlich er mich trägt. Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann. Für mein Leben gibt es einen Plan. Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg. Schritte wagen im Vertrauen, dass letztlich er mich trägt. Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann. Für mein Leben gibt es einen Plan.
Kann man manchmal sehen, Spuren, die noch nicht verwehen, Wege, die auch andere gehen, ob da jemand vor mir geht. Schritte kann man manchmal hören, Kindertrippe, Stöckelschuh, gleich Schritte, die mich stören, Schritte kommen auf mich zu.
Vertrauen auf einen guten Weg. Schritte wagen im Vertrauen, dass letztlich er mich trägt. Schritte wagen, weil im Aufbau ich nur sehen kann. Für mein Leben gibt es einen Plan.
Schritte kann man manchmal spüren. Freude will mit mir hinaus. Füße fangen an zu frieren. Tanzen sie sich dann nicht aus. Denken, klug beschreiben einen Schritt. Manches kann man sich auch schenken, nimmt der Kopf den Fuß nicht mit. Schritte kann und darf man gehen, Schritte führen uns zum Ziel. Ohne Schritte bleibst du stehen und verpasst dabei so viel.